Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Suizidprävention. Der Bundestag beschäftigt sich mit drei ganz unterschiedlichen Gesetzesentwürfen für Sterbehilfe oder unterstützten Suizid. Wir wollen in dieser Folge über das Thema sprechen. Vor allem aber über Suizidprävention und über die Frage, wie kann man Menschen, die am Leben verzweifeln, Hoffnung und Unterstützung geben? Und welche Rolle spielen dabei MedizinerInnen? Also wenn wir über dieses schwierige Thema von unterstütztem Suizid sprechen, dann habe ich zwei ganz unterschiedliche Szenarien in meinem Kopf. Das eine sind Menschen, die sterbenskrank sind oder schwer körperlich beeinträchtigt, vielleicht lange leidend. Das andere sind Menschen, die eher eine schlechte Phase im Leben haben, sag ich mal, wo es nicht gut läuft, die vielleicht psychisch erkrankt sind, depressiv sind, die also in einer Lage sind, wo sie selber das Gefühl haben, die ist aussichtslos, wo aber Außenstehende vielleicht sagen würden, nee, da ist noch eine Menge zu machen. Das sind doch grundsätzlich Dinge, die man völlig unterschiedlich auch beurteilen und angehen muss, oder?
Haben Sie völlig recht. Das geht in der Debatte komplett durcheinander. Mhm. Auf der einen Seite wird immer die angeführt, die eine Erkrankung haben, die todbringend ist und die leider dem Tod geweiht sind, wo es dann heißt, denen muss man helfen. Mhm. Die müssen doch jetzt nicht so viel leiden. Mhm. Mensch, der eine Tumorerkrankung hat, die final ist, wo man sagen kann, es ist alles ausgereizt, wir haben keine Heilungschancen, auch die Möglichkeiten einer Verlängerung des Lebens bei angemessener Lebensqualität sind ausgeschöpft.
Also Menschen, wo man nur oder zum Großteil palliativ
so ist als das, Mediziner wo man tätig ist. Nicht mehr kurativ, sondern palliativ tätig sein kann. Und das ist der eine Aspekt. Und der wird im Wesentlichen in dieser Debatte dann von Laien oder auch Politikern, die sich mit wenig Hintergrundwissen mit dem Thema befassen.
Die meisten Politiker sind ja auch medizinisch Laien, muss man einfach mal sagen.
Ja, ist genau, legitim, ist ja okay, legitim, genau. Aber man sollte sich natürlich schon dann mit den Experten in Ruhe auseinandersetzen und sollte sich die systematische Betrachtung anhören und dann auch versuchen, dem Thema angemessen zu nähern. Und das ist nicht immer der Fall. Aber abgesehen davon wird eben das ständig durcheinander geworfen. Und dann gibt es Situationen, wo Menschen im Rahmen von einer psychischen Erkrankung suizidal sind oder eben auch aufgrund von außergewöhnlichen externen Lebensumständen, auf die sie nur bedingt dann individuellen Einfluss haben. Das ist ein gesonderter Bereich. Und dann gibt es Menschen, die ganz hoch betagt, lebenssatt und müde sind und die dann auch meinen, sie könnten in ihrem Weiterleben jetzt keinen Sinn oder auch keine Lebensfreude mehr finden und entdecken. Und dann soll es Menschen geben, sage ich mal so, das ist ironisch, jedenfalls wenn man dem Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsfindung folgen soll, die einfach das auch als Ausdruck ihrer Autonomie und Selbstbestimmung empfinden, ihrem Leben zu dem Zeitpunkt, wo sie möchten, ein Ende zu setzen. Und das sind so die unterschiedlichen Kategorien, zwischen denen sich diese Debatte abspielt.
Jetzt können wir natürlich in die Menschen nicht hineingucken, aber was wir machen können, wir können nochmal sagen, warum wir über Suizidprävention sprechen und warum Ihnen das auch so ein großes Anliegen ist, Ihnen und der Bundesärztekammer. Ich glaube, die Angst, die dahinter steckt, ist, man soll es Menschen nicht leichter machen, aus dem Leben zu scheiden, als das sozusagen den Leuten um sie rum, dem Netzwerk, den Ärzten, der Familie, es leicht zu machen, das Leben wieder lebenswert zu machen für diese Betroffenen, oder? Kann das sein, dass das dahinter steckt?
Ja, also die Aufgabe eines Arztes, einer Ärztin, ist ja primär Leben zu erhalten, Gesundheit möglichst wiederherzustellen, Krankheit zu lindern, im Idealfall zu heilen und Menschen, die sich in besonderen Situationen befinden, eine Hilfestellung zu geben, die zum Weiterleben ermöglicht. Wir sind dem Leben verpflichtet und nicht dem Sterben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, jedes Menschenleben ist endlich und natürlich haben wir auch die Aufgabe, beim Sterben zu helfen, nicht zum Sterben zu helfen, beim Sterben. Der Begriff Sterbehilfe wird deshalb immer so ein bisschen auch fälschlich eingesetzt. Ja, Sterbehilfe ist das Beistehen von Menschen im Sterbevorgang.
Also das Sterben leichter machen.
Das Sterben leichter machen und würdig machen, ja, also soweit das geht. Das sind Aspekte, die sind ärztlich. Menschen dabei zu helfen und sie zu unterstützen, sich das Leben zu nehmen, ist keine ärztliche Aufgabe. Mhm. Bei den verschiedenen Kategorien, die ich eben angesprochen habe, muss man eben auch fein unterscheiden. Im Falle eines Patienten oder einer Patientin, die sterbenskrank ist, zum Beispiel im Rahmen einer Krebserkrankung, mhm, und von der man sagen kann, ist noch eine relativ kurze Lebensspanne, die dem jeweiligen bleibt, und er hat Schmerzen, Angst, mhm, da glaube ich, sind wir in Deutschland inzwischen ziemlich gut aufgestellt, mhm, mit den vielen palliativen Unterstützungen, die wir haben. Mhm. Und da glaube ich, ist es natürlich so, dass man in Einzelfällen Menschen insofern beim Sterben hilft, als dass man ihre Symptome, Schmerz oder Angst, auch durch Medikation selbstverständlich lindert. Und da ist es so, dass man zur Symptomkontrolle und zur Symptomlinderung durchaus auch auf zum Beispiel Schmerzmitteldosierungen zurückgreifen darf, die im Zweifelsfall eventuell sogar auch das Leben verkürzen. Das sind dann die Graubereiche und Endbereiche, in denen man als Arzt oder Ärztin solchen Menschen hilft. Mhm. Und in meiner Lebenserfahrung in ärztlichen ist das oft vorgekommen. Mhm. Es ist rechtlich legitim. Mhm. Und ich habe in der absoluten Mehrzahl der Fälle das Gefühl gehabt, dass das im Sinne von Patientinnen und Patienten, die betroffen waren, gelaufen ist. Nicht immer und an, mhm, jeder Stelle war man mit dem, was man dort helfen konnte, zufrieden. Natürlich nicht. Aber im Großen und Ganzen durchaus. Und ich fand und finde das auch mit dem eigenen Gewissen gut vereinbar, mhm, so zu handeln in dem Zusammenhang. Ein Beispiel. Ein Freund von mir hatte eine Bauchspeicheldrüsen-Tumorerkrankung. Mhm. Hat sehr lange mit der überlebt. 6 Jahre, glaube, mhm, ich. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Und den habe ich bis zum Schluss betreut. Mhm. Und der wollte dann an einem bestimmten Punkt, hat er mich zu sich gerufen und hat mit mir gesprochen, hat gesagt, das wäre jetzt der Moment gekommen. Ich müsste ihm jetzt sozusagen eine Spritze geben. So war seine Vorstellung, dass er sterben könne. Oder eben wie auch immer, Hilfestellung dazu leisten. Und da habe ich ihm gesagt, ich könnte das mit meinem Gewissen so jetzt nicht vereinbaren. Mhm. In meiner Vorstellung hätte ich auch das Gefühl, es ginge ihm noch halbwegs passabel. Er war völlig klar im Kopf, hat mit seinen, mhm, Kindern, mit seiner Frau, mit Freunden noch durchaus geredet, gesprochen, Dialog geführt. Und ich habe gesagt, zum rechten Zeitpunkt wäre ich da, aber das wäre jetzt zu früh. Und es wäre jetzt einfach, er wäre noch in einem Zustand von Vitalität und Gesamtsituation, wo das unangemessen wäre, mhm, wo das eben eine Tötung auf Verlangen gewesen wäre, ja, ja, der ich nicht, mhm, Folge leisten könnte. Nicht nur aus gesetzlichen Gründen, sondern einfach aus inhaltlichen, ärztlichen,
aus ethischen
Gründen, ja, aus persönlichen. Mhm. Und das hat er akzeptiert. Und er hat dann, glaube ich, noch 4 Wochen da gelebt und ist noch über seinen Bauernhof gegangen und hat sich vieles angeguckt, hat sich noch, mhm, noch eine bestimmte Jahreszeit ein bisschen erleben können. Also das war völlig richtig. Das hat er auch dann als richtig für sich anerkannt. An dem Tag seines Sterbens, mhm, war ich auch bei ihm, 2 Stunden oder eine Stunde vorher. Und dann war der Moment wirklich gekommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist der Moment, jetzt legst du dich hin. Und wir werden jetzt die Schmerzmittel auch doch deutlich erhöhen. Mhm. Auch unter den Kaufnahmen, dass du vielleicht schläfrig wirst und so weiter. Und dazu ist es nicht mehr gekommen. Mhm. Er hat sich nämlich dann zum Mittagsschlaf hingelegt und ist im Mittagsschlaf verstorben. Mhm. Ohne weitere Maßnahmen. Mhm. Einfach im Wissen darum, dass das jetzt um ihn herum so organisiert war. Das habe ich als sehr eindrucksvoll erlebt, auch nachdem ich schon viele andere Sterbebegleitungen vorher gemacht hatte. Und das war insofern nochmal besonders eindrucksvoll, da es ein persönlicher Freund war, der intellektuell war, mit dem man sich sozusagen über all diese Phasen seines Lebensendes dann auch nochmal auf andere Weise unterhalten konnte. Also das ist der eine Aspekt. Und dann kommen die Menschen, die suizidal sind aufgrund einer psychischen Erkrankung. Da ist es ein ärztlicher Kunstfehler, den ich massiv kritisieren würde, wenn man solchen Menschen im Suizidwunsch assistiert, weil der ist Passagier, vorübergehend, volatil, abhängig von der Erkrankung, ein Symptom der behandlungsfähigen Erkrankung.
Ihr Kollege, der Martin Theising, Psychiater und Spezialist für Psychosomatik, hat gesagt, wir reden immer darüber, dass Leute das aus freiem Willen tun. Aber wie frei ist der freie Wille bei jemand, der eine psychische Erkrankung hat? Das hat mich, also das fand ich sehr einleuchtend.
Ja, natürlich. Der ist da natürlich gar nicht frei.
Ja, genau.
Und die Frage schon, wie frei ist der Wille überhaupt?
Ja.
Auch bei einem nicht psychisch Erkrankten,
ja,
ist eine philosophische Frage, über die man sehr lange diskutieren kann und über die Hirnforscher, eine völlig andere Vorstellung entwickeln,
na klar,
als ein Theologe.
Ja, ja. Oder ein Ethiker. Natürlich, oder ein Ethiker. Klar.
Ja, ja, also insofern glaube ich, ist das ein ganz schwieriges und weites Feld. Und ich bin da sehr, sehr zurückhaltend im Hinblick auf den sogenannten freien Willen und auch meinen eigenen.
Ich höre das mit großem Interesse und ich teile das zum Großteil. Jetzt frage ich mich Folgendes. Wir reden über Suizidprävention. Jetzt ist die eine Suizidprävention, da können wir, glaube ich, uns sehr schnell drüber verständigen. Jetzt kommt jemand zu seinem Hausarzt, zu seiner Hausärztin, da ist ein Vertrauensverhältnis und sagt, ich trage mich mit dem Gedanken oder ich möchte. Und dann kann man mit dem oder mit der so reden, wie sie das getan haben. Und unter Umständen wird man dann eben auch gehört. Und vielleicht diese ganzen Ängste, die wir ja auch zu Recht haben als Gesellschaft, dass vielleicht die Angehörigen sagen, das ist so anstrengend mit dir, oder die haben vielleicht Angst, dass sie eine zu so große Belastung sind. Da kann man viel machen. Und dann gibt's aber die zum Beispiel, die es nicht sagen. Ja, das ist ja auch noch so eine Sache. Jemand mit einer psychischen Erkrankung kann ja auch Suizidgedanken haben, und da muss man es erstmal merken. Und das ist schwieriger und erfordert, glaube ich, ein ganz anderes Betreuungsnetz auch.
Das erfordert zunächst einmal auch erstmal Erfahrung. Und dann erfordert es Vertrauen. Nur einem Arzt, einer Ärztin, zu dem der psychisch Erkrankte wirklich Vertrauen hat, dem gegenüber äußert er seinen Suizidwunsch. Und das ist eine ganz fein abzustimmende Situation, wie man damit umgeht und wie man das erreicht. Und das kann einem auch nicht gelingen. Ich habe 2 Jahre lang in der klinischen Psychiatrie gearbeitet und habe einen Patienten, einen schizophrenen Patienten, das ist dann noch schwieriger, durch einen Suizid verloren. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich hatte damals einen Chef, der sehr menschlich und sehr, ja, fürsorglich war und der mir geholfen hat, zu erkennen, dass mich keine Schuld traf in dem Zusammenhang. Und dann hatte ich eine Patientin, die hat einen Suizidversuch unternommen. Der ist dann ein Bein abgefahren worden von der Eisenbahn in dem Versuch, sich da vor die Bahn zu werfen. Und das war auch sehr bitter und eine einschneidende Erfahrung. Und also insofern kann es einem auch misslingen, dass man das nicht schafft. Das ist eine sehr schwierige ärztliche Herausforderung, das ist keine Frage. Aber es ist eben unsere Aufgabe an der Stelle, die Depression zu behandeln, dieses Vertrauen zu erwerben und den Suizid zu verhindern. Und dann kann es Ihnen passieren, dass Sie einen Menschen, der noch im, vor 4 Wochen hochsuizidal war, 4 Wochen später treffen und er hat seine Depression durchschritten und ist erfolgreich behandelt. Und häufig ist das dann auch eine pharmakologische Behandlung bei schweren Depressionen. Und er ist lebensfroh und munter und gut gestimmt und freut sich an seinen Kindern, seiner Frau oder was auch immer.
Also ich ganz persönlich muss sagen, ich habe bei keinem dieser Gesetzesentwürfe, wenn der sich durchsetzt, die Angst, dass es gibt ja Leute, die dann das Gefühl haben, es kommt quasi zu einer Suizidepidemie. Das habe ich nicht. Ich habe eher die Hoffnung, dass Leute vielleicht dann ein Medikament nehmen, statt sich von der Brücke zu stürzen. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich jeden Einzelnen retten, den man retten kann, und jeden erreichen, den man erreichen kann. Was sind Ihrer Meinung nach jetzt die wichtigsten Dinge, die wir tun können zur Suizidprävention?
Ich glaube, dass wir die Behandlung von psychisch Erkrankten findet ja statt und die ist, glaube ich, auch in Deutschland auf einem sehr guten Niveau. Und da, glaube ich, kann man sich nochmal darüber Gedanken machen, ob die Zusammenarbeit mit Hausärzten und Fachärzten der Psychiatrie und auch Einrichtungen der stationären Psychiatrie nochmal intensiviert werden kann. Also das, ob man noch niedrigschwelliger mitbekommt, wenn Menschen tatsächlich in eine psychische Erkrankung geraten, da ist es angemessen und richtig, darüber nachzudenken, was können wir da verbessern.
Die auch meisten schon Leute, die jetzt nicht sagen, ich bin suizidal, also wenn sie es sagen, werden sie in der Regel eingeliefert, aber wenn sie es nicht sagen, warten sie Wochen oder Monate auf den Therapieplatz. Das ist ja nicht so gut.
Ist sicherlich nicht gut, aber ich sag mal, die können durchaus natürlich in der Zwischenzeit auch angeboten sein an einen guten, vernünftigen arbeitenden Hausarzt, in der auch vielleicht eine Rückkopplung bei einem Psychiater haben kann. Ich glaube, darüber nachzudenken, wie lässt sich das verbessern an der Stelle, wie kriegt man auch die raus, die tatsächlich dann doch einen kurzfristigen Behandlungsbedarf haben und sorgt dafür, dass das auch stattfindet. Also da ist immer noch weiter Verbesserungsbedarf. Ja, aber trotzdem sind wir da schon ziemlich gut.
Okay.
Und ich glaube auch nicht, dass im Rahmen eines solchen Gesetzesentwurfs und der Diskussion um den assistierten Suizid das Problem darstellen wird. Das Problem entsteht aus meiner Sicht an anderer Stelle, nämlich bei den vorhin schon zitierten hochbetagten Menschen, die unter Umständen dann das Gefühl bekommen, ja, vielleicht sollte ich mich verabschieden aus der Welt. Ich bin eigentlich der Umgebung nur noch eine Last. Ich habe da mein Leben ja auch weitestgehend gelebt. Viele meiner Freunde sind schon tot. Was habe ich eigentlich noch? Perspektive habe ich eigentlich keine. Und das sind ja auch Dinge, die man beobachtet, zum Beispiel in Ländern wie Holland, Belgien, in denen ja schon lange sogar die Tötung auf Verlangen rechtlich zulässig ist. Und da gibt es durchaus solche Entwicklungen. Und die finde ich ganz kritisch. Ganz kritisch. Und da finde ich das ärztliche Mitwirken eine völlige Unmöglichkeit in dem Zusammenhang. Und ich finde, wir müssen uns als Gesellschaft der Hochbetagten und auch eine Gesellschaft, in der soziale Isolation von alten Menschen durchaus ein relevantes Phänomen ist, darüber Gedanken machen, wie ist das Lebenssetting von Menschen in der Situation? Was bieten wir denn an als Gesellschaft? Welches Maß, also ich meine, ohne jetzt in ein Klischee zu verfallen oder sozialromantisch zu wirken, finde ich durchaus überlegenswert, warum stehen Altenheime eigentlich immer irgendwo, wo sie möglichst abseits von allem sind? Warum stehen sie nicht mittendrin? Warum stehen sie nicht neben der Grundschule Und warum haben die nicht einen gemeinsamen Hof?
Und es gibt diese Pilotprojekte mit tollen Ergebnissen, wo man Alte und Junge zusammenbringt.
So,
und
beide warum können nicht das ältere Pärchen, die beiden älteren Damen, die drei älteren Herren oder was auch immer, auf einer Bank sitzen am Rande eines Spielplatzes, eines Kindergartens oder einer Grundschule und können mit einem kleinen Auge gucken, ob da einer gerade vom Gerüst gepurzelt ist. Und vielleicht, wenn es der eigene Bewegungsapparat noch hergibt, dann mal dahinlaufen, einem übers Haar streichen und sagen, komm, alles in Ordnung. Also das ist jetzt natürlich ein Klischee, klar, und ist ein Bild.
Sagen wir erstmal, es ist eine schöne Wunschvorstellung.
Es ist eine Wunschvorstellung, die nur dann eintritt, wenn man sich auch mal auf den Weg macht, auch mal in dieser Hinsicht zu denken und zu handeln. Und wir tun seit Jahrzehnten etwas ganz anderes. Wir separieren das und dann wird das mit tollem Pflegesystem, also drumherum werden, ist alles toll, da arbeiten ganz viele Menschen, um den älteren Menschen gerecht zu werden und ihnen das Leben zu erleichtern. Aber ich glaube, dass die soziale Ansprache eine Unterförderung an der Stelle erfährt. Und darüber sollten wir uns Gedanken machen in der Gesellschaft, um eben diese Menschen aufzufangen. Und dann ändert sich auch deren Lebensmut und Wunsch.
Ist aber ganz klar so, höre ich raus, dass Ärztinnen und Ärzte in dem Zusammenhang eine sehr wichtige Rolle spielen, aber die können das nicht alleine machen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Das hat was mit Stadtplanung und Architektur zu tun. Mhm. Ja. Und das hat was mit Infrastrukturplanung zu tun. Und da, glaube ich, kommt das zum Tragen, was wir Health in All Policies nennen. Also die Gesundheit muss in der Politik, in allen Politikbereichen mitgedacht werden. Und das hat der große Pathologe Virchow hier vor 150 Jahren in Berlin oder 170 Jahren hier in Berlin schon gefordert und damals schon erkannt. Und das gilt heute unverändert mit anderen Herausforderungen und anderen technischen Mitteln und Situationen. Aber ich glaube, es gilt. Und insofern, das ist etwas, worüber wir uns kümmern müssen. Das ist eine Aufgabe für Politik. Weniger die Tatsache, ob man irgendeinen Rechtsrahmen findet, in dem assistierter Suizid als eine für den Menschen einforderbare und erwartbare Situation im Gesundheitswesen wird.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@baek.de.